Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Anna.
Ja, und üblicherweise sitze ich hier mit dem Daniel und wir erzählen uns eine Geschichte aus der Geschichte. Heute ist alles ganz anders, denn ich bin eingeladen worden und sitze deswegen hier mit der Anna.
Genau, ich bin nicht Daniel Messner, aber ich freue mich sehr, dass Richard Hemmer heute da ist. Mein Name ist Anna Wallner, ich bin Gastgeberin von Was wichtig ist und wie viele Hörerinnen vielleicht schon wissen, in diesem Sommer fragen wir an jedem Freitag andere PodcasterInnen, was ihnen wichtig ist. Und heute wollen wir eben über Geschichten aus der Geschichte sprechen. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Ich hatte schon einmal die Idee oder die Überlegung, dich oder euch einzuladen, mit euch was zu machen. Aber diesmal passt es noch viel, viel besser zu dieser Sommerreihe, weil ihr habt ein ziemlich, wie soll ich sagen, Jubiläumsjahr. Gerade erst waren 500 Folgen und im Oktober seid ihr 10 Jahre alt.
Richtig, 10 Jahre. Ja, die Zeit verfliegt. Time flies when you're enjoying yourself, wie es so schön heißt. Aber ja, 10 Jahre und machen ja auch große Tour und alles. Ich meine, das sind die einzigen Dinge, das ist das Einzige, was uns eingefallen ist, was wir im Jubiläumsjahr machen können. Eine große Jubiläumstour.
Ja gut, also ich würde sagen, es ist ein wilder Ritt gewesen, diese 10 Jahre. Seit 10 Jahren erzählen eben du und Daniel Messner für alle, die euch für den unwahrscheinlichen Fall nicht so gut kennen, Woche für Woche ein geschichtliches Ereignis, ein Gegenstand, eine Person, eine Schlacht in Form einer besonders schön erzählten Geschichte.
Oh, danke.
Ich frage mich... Ja, ihr macht auch so Fragefolgen, darüber reden wir dann noch später, wo ihr Fragen von euren Fans oder Hörerinnen beantwortet, die Feedback-Folgen. Aber jetzt frage ich für hier, wie kam das eigentlich? Wer hatte die Idee zu dem Podcast?
Nicht ich. Also die Idee ist tatsächlich vom Daniel gekommen, weil er schon 2015 relativ viel Erfahrung gehabt hat, was Podcasts angeht. Also er hat zu dem Zeitpunkt schon Podcast für die Uni Wien produziert. Er hat einen Podcast gehabt, der hat geheißen Stimmen der Kulturwissenschaften. Und er ist auf die Idee gekommen, dass es sinnvoll wäre, einen deutschsprachigen Geschichtspodcast zu machen, der regelmäßig erscheint und irgendwie nicht ausufernd ist, also nicht innerhalb von 5 Stunden den gesamten Zweiten Weltkrieg erzählen, sondern kleine Geschichten, kleine Anekdoten und drumherum so eine Geschichte bauen. Und ich habe ja mit ihm studiert und er hat gewusst, dass ich ihm gern so Geschichten aus dem Mittelalter erzähle, irgendwelche absurden Sachen. Und dann hat er sich gedacht, ich wäre wahrscheinlich auch bereit, das in einem Mikrofon zu sprechen. Und so war es dann auch. Lustigerweise habe ich relativ wenig Mittelalter gemacht, anfangs oder wahrscheinlich vergleichsweise in dem ganzen Zeitraum. Aber ja, wir haben uns Geschichten erzählt und haben irgendwie nicht aufgehört damit.
Könnt ihr euch noch erinnern, was damals im Oktober 2015 euer primäres Ziel war? Oder eigentlich sowohl, was die Vermittlung der Inhalte anbelangt, auch als auch den Erfolg? Also habt ihr euch gesagt, es wäre toll, wenn wir 1000 Abrufe hätten irgendwann in einem Monat? Oder habt ihr da einfach drauf losgemacht?
Also bei mir war es wirklich so, dass ich keine Ahnung gehabt habe, was sie erwarten kann, weil ich mich nicht wirklich ausgekannt habe mit Podcasts. Es war auch so, dass der Daniel mit der Technik gekommen ist und mir mehr oder weniger das Headset aufgesetzt hat und gesagt hat, jetzt sprich. Und ich habe nicht gewusst, was uns da erwartet, ob wir jetzt 10 Zuhörer und Zuhörerinnen oder 100 haben. Und wir haben es einfach so auf uns zukommen lassen. Also wir haben ja auch nicht wahnsinnig, also wir sind jetzt nicht davon ausgegangen, dass wir hier jetzt der beliebteste Geschichtspodcast im deutschsprachigen Raum werden, sondern wir wollten einfach, weil wir beide Geschichte studiert haben, aber nicht in der Forschung gearbeitet haben. Also ich habe zu dem Zeitpunkt, war ich gerade selbstständig, und habe mir auch gedacht, das wäre vielleicht ein gutes Marketing-Vehikel für meine Selbstständigkeit. Und das war im Grunde so unsere Herangehensweise, was wahrscheinlich ganz gut war, weil wir uns nicht viel erwartet haben. Und alles, was dann gekommen ist, war weit über unseren Vorstellungen.
Ja, du hast das gerade selbst so beiläufig gesagt, der erfolgreichste Geschichtspodcast im deutschsprachigen Raum.
Das war jetzt übertrieben, aber ich weiß nicht.
Naja, ich nehme mal an, also erfolgreich könnte ich mir vorstellen, weil heute ist es, also ich würde sagen, unfassbar erfolgreich. Euer Podcast hat regelmäßig so zwischen irgendwas 2,5, 7, 6 oder 3,2 Millionen Zuhörerinnen sogar
ein guter Monat
pro Monat.
Ist, ja.
Der größere Teil eurer Hörerinnen kommt auf jeden Fall aus Deutschland. Mhm. Mittlerweile gibt es eben schon mehr als 510 Folgen und du hast dich auch irgendwann dann wirklich selbstständig gemacht und gesagt, jetzt ist das mein
also beide
Projekt.
Mittlerweile.
Beide, okay.
Ja, ich war ein bisschen vorher, weil da Daniel einen ganz guten Job an der Uni in Hamburg gehabt hat. Ich wollte nicht so schnell aufgeben. Aber ja, bei mir war es Mitte 2021 und beim Daniel dann Ende 2021.
Und was hat das verändert?
Schwer zu sagen. Also es ist ja so, ich habe mir gedacht, weil wir zu dem Zeitpunkt haben wir das halt schon 5 Jahre gemacht oder länger als 5 Jahre und immer neben unseren Jobs und ich habe halt immer Vollzeit gearbeitet und meine gesamte Freizeit und meine Wochenenden sind im Grund gewidmet gewesen, diesem Podcast, und ich bin davon ausgegangen, wenn ich jetzt das Vollzeit mache, dann habe ich viel mehr Zeit und viel mehr Freizeit. Und lustigerweise habe ich es nicht. Also das Lustige ist, es gibt diesen Spruch, dass an Arbeit immer genau die Zeit in Anspruch nimmt, die zur Verfügung steht. Und so ist es dann eben auch gewesen. Ich habe dann zwar nicht mehr 40 Stunden einen anderen Job machen müssen, aber die 40 Stunden fließen jetzt halt in dieses Werkel. Aber der Vorteil ist, ich mache das auch sehr gern. Also es sind halt meine Interessen. Und das heißt, ich verbringe dann schon sehr viel Zeit damit, mir einfach mit Geschichte auseinanderzusetzen, aber jetzt nicht unter so einem massiven Druck, dass ich dann irgendwie an den Abenden und den Wochenenden diese Sachen machen muss, sondern ich kann es mir ein bisschen aussuchen. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil. Also ich kann mir jetzt aussuchen, wann ich aufstehe. Ich stehe üblicherweise nicht vor 9 Uhr auf, aber ich gehe halt auch nicht vor 2 Uhr schlafen und kann meinen eigenen Rhythmus irgendwie ausleben.
Gut, also die beiden Podcaster, die den wahrscheinlich erfolgreichsten Geschichtspodcast im deutschsprachigen Raum machen oder einen der erfolgreichsten, arbeiten unter anderem für den Podcast und alles, was dazugehört, selbstständig. Da fragen sich, nehme ich mal an, viele Menschen, kann man denn von so einem Podcast leben?
Ja, kann man. Ansonsten würden wir es nicht machen.
Nice. Und wodurch?
Werbung in erster Linie. Also wir machen da, ich meine, wir haben auch ein Buch geschrieben, das relativ erfolgreich war.
Das ist im letzten Jahr rausgekommen. Genau.
Vorletztes, 23, ja, also heißt, Ende 23.
Heißt genauso wie der Podcast, ne?
Genau. Lustig hier auch, da haben wir uns lange überlegt, wie soll das Ding heißen. Und habe unterschiedlichste Titel schon gehabt und sind dann schlussendlich auch wieder bei Geschichten aus der Geschichte gelandet. Weil das halt, ja, es ist eine Marke mittlerweile, deswegen sinnvoll, das so zu machen. Aber wir haben ein Buch geschrieben, wir haben eine Tour gemacht, wir haben jetzt auch einen kleinen Spin-off-Podcast gemacht, aber das Hauptgeld, das kommt über die Werbung rein, die einfach am Anfang einer Folge eingesprochen oder für den Anfang der Folge eingesprochen wird. Und ja, das finanziert uns unser Leben.
Mhm. Arbeitest du auch noch als historischer Berater für Film? Nein, das finde ich aber urspannend. Hast du lange Stand bei dir dabei, bei deiner Bio?
Genau, das war die Selbstständigkeit, in der ich war, als der Daniel mich gefragt hat und wo ich mir gedacht habe, ah, cool, vielleicht ist dieser Podcast dann ein Marketing-Vehikel für diese Selbstständigkeit. Mittlerweile ist es natürlich umgekehrt. Also ich muss auch dazu sagen, ich war ausgenommen erfolglos als historischer Berater für Film und Fernsehen und Computerspiele.
Woran misst man Erfolg, dass du zu wenig Aufträge hattest?
Zu wenig Aufträge, ich habe nicht davon leben können. Also es war dann auch so, dass ich dann relativ bald wieder in die Arbeitslose geschlittert bin oder kurz davor war, und dann habe ich zum Glück ein Angebot gekriegt, als Projektmanager zu arbeiten beim kleinen Unternehmen. Das habe ich dann auch gemacht und dann habe ich bei einem großen Papierkonzern gearbeitet und dann war der Podcast aber schon so groß, dass ich sagen habe können, okay, jetzt möchte ich damit selbstständig sein. Also die Selbstständigkeit ist wiedergekommen, aber ungefähr 6 Jahre später.
Jetzt frage ich mich schon lange, aber auch jetzt, wo ich mich noch mehr damit beschäftigt habe und auch die letzten Folgen intensiv gehört habe, ihr macht das wirklich gut, das muss man neidlos anerkennen. Man hört euch einfach beiden gern zu. Vermutlich liegt es auch ein bisschen in dem, was du gesagt hast, ihr macht das einfach auch sehr gerne, das spürt man. Aber verzeih mir die Frage, man fragt sich trotzdem, wie kann man so erfolgreich mit Geschichtsinhalten sein? Wie ist das, glaubt ihr, gekommen? Naja. War das früher Dransein,
Also ich glaube, so ein bisschen so der Perfect Storm. Ja, wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also haben einfach 2015 angefangen, als es so ein Angebot noch nicht gegeben hat, als auch die großen Verlagshäuser oder Agenturen oder sonst wie noch nicht aufgesprungen sind auf Podcasts. Und dass es Geschichte ist, ich meine, Geschichte ist einfach wahnsinnig interessant und ich glaube, wenn man es auch interessant vermitteln kann, dann sehen das die Leute. Also wir sind ja umgeben von Geschichte und eine unserer, jetzt nicht Taglines, aber das, was wir gern versuchen zu vermitteln, ist zu zeigen, warum die Welt, in der wir jetzt leben, so ist, wie sie ist, und die ist eben geboren aus der Geschichte. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir halt auch unsere Welt besser, und das ist auch so ein bisschen mein Anspruch. Das ist was, was mir wichtig ist. Ja.
Sehr gut.
Das zu vermitteln, dass Geschichte nicht irgendwas ist, das man in der Schule lernt, also mit Jahreszahlen und irgendwelche großen Könige oder Helden auswendig lernen, sondern es geht darum zu sehen, warum ist die Welt so, wie sie ist. Und es ist kompliziert und es ist komplex auch, aber das zu vermitteln ist deswegen auch nicht immer einfach. Deswegen mögen so viele Leute Geschichte auch nicht, weil sie, glaube ich, ein falsches Verständnis davon haben, was es tatsächlich ist. Aber wenn man das kann, dann kann Geschichte eine der interessantesten Sachen überhaupt.
Wobei ich würde gar nicht nur sagen, sie mögen es nicht, weil sie nicht verstehen, wie spannend es sein kann, sondern weil sie vielleicht auch einfach, weil es ihnen falsch vermittelt wurde.
Ja.
In Geschichtsunterricht, mit auswendig Lernen von Daten, mit wenig bildhafter Erzählung.
Ja.
Das ist ja oft das Manko. Aber dazu will ich später dann noch sprechen, zur Frage Schule und Lehre und so weiter. Zuerst würde mich noch interessieren, wer euch gut kennt, weiß, dass man den Podcast auch als GAG oder GAG abkürzt. Ja. Wer sind denn die Menschen, die GAG gern hören? Also wer sind eure, habt ihr da irgendwie Anhaltspunkte, Alter, Geschlecht,
ja, also wir haben,
Bildungsgrad?
Wir haben ein paar demografische Angaben oder Statistiken. Grundsätzlich von der Geschlechtsverteilung her ist ungefähr 2/3 Männer, 1/3 Frauen. Ich rätsel noch immer, warum das so ist, beziehungsweise ich habe schon so meine Theorien, aber ich glaube, es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass grundsätzlich lange Zeit Geschichte als was eher Männliches konnotiert worden ist, nicht zuletzt, weil lange Zeit in erster Linie über Männer geschrieben worden ist und erzählt worden ist und Geschichte lange Zeit in erster Linie von Männern geschrieben worden ist. Also deswegen glaube ich, hier ist es eher männlicher konnotiert. Vom Alter her ist es höchstwahrscheinlich, also ist es laut dieser Statistik, die auch wieder so ein bisschen biased ist, weil es von einer Plattform kommt, und dann bedeutet es halt auch wieder, dass nur jene, die diese Plattform, aber auf jeden Fall so Mitte, Ende 20 bis Ende 30 ist so quasi die Spitze der Kurve. Aber wir werden, glaube ich, also ich glaube, unsere jüngsten Hörerinnen und Hörer sind irgendwo so um die 8 und die ältesten, was ich gehört habe, in ihren 80ern. Also ich weiß es verbrieftermaßen in den 80ern, weil meine Mutter hört es und die ist über 80.
Gut, die ist aber auch wahrscheinlich biased.
Die,
ne,
ist ziemlich
natürlich
biased, ja. Meine Mutter, lustigerweise, die war wirklich so die Ersten, also nach ein paar Jahren, als wir das gemacht haben, habe ich sie besucht und dann sehe ich so ein Büchlein, so ein A4-Büchlein und so schön gebunden. Da haben wir sie gefragt, was das ist. Und dann hat sie mir gezeigt, dass sie das Archiv unserer Website hat sie ausgedruckt, damit sie dann abhaken kann, welche Folgen sie schon gehört hat.
Süß.
Ja, die Art Superfan ist meine Mutter.
Sehr gut. Wisst ihr oder weißt du auswendig, was die bestgehendste Folge ever war?
Wenn man sich jetzt anschaut, die rohen Zahlen, interessanterweise ist es die Folge 333, wo es nicht um die Schlacht bei Issos geht. Ich leite damit ein, aber eigentlich geht es um Alexandria, die Stadt Alexandria. Bin mir nicht ganz sicher, warum, weil ich habe nicht das Gefühl, dass es meine beste Folge war, die ich jemals gemacht habe, oder unsere, die wir grundsätzlich gemacht haben. Aber diesen Statistiken darf man eh so auch nicht trauen, weil wir ständiges Wachstum gehabt haben. Das heißt,
klar,
je neuer Folge ist, desto mehr größer ist der Pool der Leute, die sich's anhören. Und deswegen werden diese Statistiken natürlich ein bisschen verzerrt, müsste man irgendwie bereinigen können. Aber ja, Alexandria ist sehr beliebt. Grundsätzlich sind es vor allem die Folgen, wo jeder irgendwie ein bisschen eine Beziehung dazu hat.
Mhm.
Also ich habe eine Folge gemacht über Schach oder über den Schachtürken auch quasi schon ein bisschen vorher. Also das sind solche, die kommen immer so gut an und die werden auch dann geteilt in den entsprechenden Subkulturen, die sich sehr damit beschäftigen. Ja, und Expeditionen funktionieren auch immer sehr gut. Also ich habe mal eine gemacht über die Franklin-Expedition, die verschollen ist im arktischen Eis. Oder Daniel hat eine gemacht über die Endurance-Expedition vom Shackleton am anderen Ende in der Antarktis. Und die kommen immer sehr gut, weil da ist viel dabei, Dramatik, vor allem wenn es Expeditionen sind, die nicht gut gehen, und viele der interessantesten Expeditionen, die gehen auch nicht gut.
Ja. Ihr habt auch erzählt in der letzten Feedback-Folge in dieser 500. Folge.
Hast du die ganze angehört?
Nein, ganz habe ich es nicht geschafft.
Gescannt.
Ja, man muss dazu sagen, die 4 Stunden, glaube ich, 4,5
ja, so
oder so.
Dreieinhalb, glaube ich, oder so, ja.
Nein, ich bin ein bisschen über die Hälfte gekommen auf einer Autofahrt.
Sehr gut.
Und fand sie aber wirklich gut und habe mir dann schon gedacht, also viele Fragen, die ich hatte, wurden mir dort beantwortet. Und ihr habt dabei erzählt zum Beispiel, dass es auch viele gibt, die euch entdecken und dann anfangen, alle Folgen zu hören. Also die dann wirklich sich so zurückkämpfen bis in die Anfänge. Und da gibt es eben bei 510 Folgen ziemlich viel, kann man sagen. Jetzt zu meiner Frage zur Lehre und zu Schulen und so weiter. Seid ihr schon unfassbar oft angesprochen worden von Geschichte-Professorinnen oder Lehrern? Kommt doch mal in die Klasse, macht's das bei uns. Meine Schüler sind 16, 14, 15, 16 in Hochblüte der Pubertät. Das interessiert sie gerade alles gar nicht. Oder wie kann ich das machen, dass ich auch spannend erzählen kann? Weil ich meine, das wäre vielleicht auch noch eine Einnahmequelle, dass man Kurse anbietet, wie ich packend erzählen kann.
Wir werden wir werden schon oft angeschrieben oder jetzt nicht oft, aber hin und wieder und machen das auch hin und wieder. Also vor Anfang Juli waren wir zugeschalten bei einer Schweizer Schule, die gerade so Projektwoche gemacht haben, wo sie Podcasts produzieren, und da waren wir quasi dann in dieser Projektwoche die Stargäste, die erzählt haben darüber, wie das ist, einen Podcast zu produzieren. Und Daniel war jetzt, der in Regensburg lebt, der war jetzt vor ein paar Tagen auch gerade in einer Schule in Regensburg und hat dort, glaube ich, 3 Stunden verbracht und mit Schülerinnen und Schülern gesprochen. Machen wir sehr gern, wenn es sich zeitlich ausgeht. Ich glaube, so als zusätzliche Einnahmequelle wäre es mir zu viel Arbeit. Also das ist so, wenn man eine Einnahmequelle wie Werbung hat und dann mehr oder weniger die Freiheit hat, sich auszusuchen, was man machen will, dann meistens macht man solche Dinge dann einfach gratis, weil das dann unser Auftrag ist auch ein bisschen, das weiterzugeben, und das, wenn es sich zeitlich irgendwie ausgeht und wir nicht zu viel vorbereiten müssen, dann machen wir das gern.
Sommer. Wir reden hier auch in diesen Folgen gerne über den Sommer. Mhm. Und da ist noch so eine erstaunliche Sache, die ich erfahren habe oder mir schon denken habe können. Ihr macht eigentlich nie eine Pause. Mhm. Wie geht sich das dann aus? Also macht ihr, recordet ihr vor oder?
Unterschiedlich. Also wir nehmen nicht irgendwie tatsächlich so Wochen voraus dann Sommerfolgen auf, aber der Daniel zum Beispiel, der ist recht schmerzbefreit, wenn es darum geht, on the road aufzunehmen. Also der nimmt von jedem Hotelzimmer aus auf. Manchmal, da hat auch schon Zeiten gegeben, da hat er einfach im Auto aufgenommen. Hat sich herausgestellt, der Auto ist sehr gut, um einen Podcast aufzunehmen, weil viel Lärm abgeschirmt wird.
Ich würde sagen, es kommt darauf an, welches Auto. Wenn es ein uraltes Auto ist, ein
zweites. Also es muss auch stehen, das Auto. Er macht es nicht während dem Autofahren, muss ich dazu sagen. Und ansonsten, wir haben ja jetzt auch angefangen, unser Buch als Hörbuch aufzunehmen. Also da haben wir jetzt eine Hörbuchfolge gemacht. Das haben wir uns jetzt für uns ausbedungen, dass wir im Jubiläumsjahr, wo wir recht viel nebenher noch zu tun haben, dass wir uns ein bisschen Zeit freischaufeln, indem wir diese 20 Geschichten, die wir im Buch, weil die Geschichten, die wir fürs Buch recherchiert haben, die haben wir nie als Podcast erzählt, dass wir die als Hörbuch ausbringen. Das heißt, die Hörbuchfolgen, das sind dann immer 2 Geschichten, wo jeder eine der Geschichten, die der andere geschrieben hat, erzählt oder liest, und dann sprechen wir noch ein bisschen, wie wir es halt im Podcast tun. Und so können wir uns ein bisschen Zeit freischaufeln, wenn wir wirklich gar keine Zeit haben. Also jetzt vor allem mit der Tour dann im Oktober, da werden wir wahrscheinlich 1 oder 2 dieser Hörbuchfolgen veröffentlichen statt der regulären Folgen.
Aber nicht alle natürlich, weil sonst könnte man das Hörbuch ja sich gleich sparen.
Naja, es gibt kein Hörbuch, das ist das Ding. Also es hat vom Buch kein Hörbuch gegeben.
Und ihr macht es jetzt dazu.
Genau, das, und wir machen jetzt das Hörbuch einfach selber und veröffentlichen es als Podcast-Folgen anstatt als
Hörbuch. Und damit erspart ihr euch die Arbeit, okay, genau. Verstehen, eine neue Geschichte
genau.
Zu.
Also eigentlich ein Win-Win für alle Beteiligten, außer vielleicht für die, die das Buch in- und auswendig kennen und sich jetzt ärgern, dass sie nicht neue Geschichten hören in Folgen. Aber ich glaube, ja, das werden die meisten Leute auch irgendwie, also die meisten Leute wissen das ja auch zu schätzen, dass wir seit 10 Jahren jede Woche eine Folge rausgebracht haben und sind dann auch zufrieden, wenn sie wissen, in der nächsten Woche kommt dann wieder eine reguläre Folge.
Da passt jetzt ganz gut dazu, dass ich nochmal nachfrage, wie denn eine solche Folge eigentlich entsteht. Wenn jede Woche eine entsteht, dann muss ja da einfach immer ein ständiger Stream des Recherchierens, Schreibens und so weiter sein. Dazu gibt es extrem viel Spannung. Also mich interessiert das natürlich als Podcastmacherin, aber auch als Journalistin, wie ihr das macht. Also vielleicht beginnen wir mal mit der Frage, wie kommt ihr auf ein Thema?
Sehr unterschiedlich. Also mittlerweile ist auch so, dass wir sehr viele Themenvorschläge von unseren Hörern
haben. Das wollte ich fragen, wie viele da Chance haben. Also wie ist das Verhältnis zwischen eigener Idee und Vorschlag der Hörerinnen?
Es hängt wirklich immer davon ab, wie meine Laune und tatsächlich auch so ein bisschen Tagesverfassung ist. Also wenn es dran geht, dass ich immer überlegen muss, was möchte ich als nächstes machen, und das ist meistens der Tag, nachdem ich meine Folge veröffentlicht habe. Also wenn ich weiß, also ich habe zum Beispiel die letzte Folge, die veröffentlicht worden ist, war letzten Mittwoch, und das war meine. Und am Donnerstag habe ich schon angefangen, mir zu überlegen, was wird meine nächste Folge, weil übermorgen am Freitag müssen wir die aufnehmen. Das heißt, in dieser Woche hier jetzt, also heute ist Dienstag, Montag, Dienstag, Mittwoch sind die Tage, wo ich lese. Donnerstag schreibe ich es zusammen und am Freitag wird es aufgenommen. Und das heißt, Anfang der Woche muss ich schon wissen, was ich mache und muss die Literatur schon haben. Und ja, das ist so ein bisschen das Prozedere. Wir entweder ein Hinweis aus der Community oder einfach Dinge, die ich irgendwo aufgeschnappt habe und wo ich mir gedacht, das wäre interessant, da irgendwie mehr drüber zu erzählen. Dann schaue ich mal, gibt es dazu Literatur? Wir sind ja auch, weil wir uns diese Sachen ja nicht selber erarbeiten. Also wir sind ja keine forschenden Historiker in dem Sinn, sondern wir sind darauf angewiesen, dass es Leute gegeben hat, die sich schon damit beschäftigt haben und idealerweise Bücher drüber geschrieben haben, die wir dann auch lesen können, um daraus die Folgen zu machen.
Aber macht ihr Sachen über Dinge, von denen ihr selber wenig bis gar nichts wisst? Auch?
Ja. Ja, das ist ja auch der Spaß.
Ja.
Also, und ich habe auch das Gefühl, dass es einfacher ist, eine Folge zu machen über ein Thema,
weiß, ja,
von dem ich vorher noch nichts gewusst habe, weil ich sonst, dann ufert es zu sehr aus. Also dann schaffe ich es, glaube ich, auch nicht, mich beim Zusammenschreiben so zu limitieren. Mhm. Also ich habe zum Beispiel einmal eine Folge gemacht über den merowingischen Bürgerkrieg, also der im Grunde ein Bruderkrieg war. Und das war mehr oder weniger Teil meines Diplomarbeitsthemas. Und da ist es mir wahnsinnig schwer gefallen, auszuwählen und hier die Geschichte in einer Stunde zu erzählen, ohne das Gefühl zu haben, ich lasse hier wichtige Informationen aus oder ich möchte gerne noch das oder das oder das erzählen.
Und wie ist das mit Themen, die oder Ereignissen, die aus heutiger Sicht problematisch sind oder wo die, also gerade das vergangene Jahrhundert ansehend, wo einfach sich die Sicht auf die Dinge verändert hat oder wo es einfach vielschichtige Betrachtungsweisen gibt. Ja.
Naja, sowas muss halt transparent gemacht werden. Also ich glaube, das ist ja auch das Ding, Dinge, die heute problematisch sind, die waren vor 100 Jahren nicht problematisch oder vor 200 oder die Sachen, die vor 100 Jahren problematisch waren, die waren vor 200 Jahren nicht problematisch. Mhm. Also es ist ja auch immer die Aufgabe der Geschichtswissenschaft, solche Dinge auch rauszukitzeln. Also ist ja auch sehr verwandt mit Quellenkritik an sich und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man lernt in einem geisteswissenschaftlichen Studium. Also jetzt nicht nur Geschichte, aber vor allem auch in der Geschichte, dass man weiß, welchen Quellen darf man vertrauen, beziehungsweise welchem Aspekt dieser Quellen darf man vertrauen und inwieweit sind die beeinflusst von der Person selber und der Lebenswelt dieser Person oder inwieweit sind sie beeinflusst von den Machtverhältnissen? Schreibt diese Person für irgendjemanden oder möchte sie gegen eine Person schreiben und solche Dinge? Und so verhält sich es auch grundsätzlich mit, wenn du sagst, Problematiken, also Dinge, die heutzutage als problematisch angesehen werden. Über die muss man trotzdem reden und man muss auch erklären, warum sie heutzutage problematisch sind, aber man darf nicht so tun, als hätten sie nicht existiert.
Ja, klar. Gibt es eine Epoche, die dir oder eine Zeit, die dir ferner ist, mit der du dich wenig bis gar nicht beschäftigst oder wo du auch merkst, da bin ich irgendwie, da greife ich nie hin?
Mittlerweile weniger. Also früher war es, also habe meine Diplomarbeit also im Mittelalter beziehungsweise übers Mittelalter geschrieben. Frühes Mittelalter, das vielen Leuten tatsächlich fremd ist, weil es so dieser Bereich ist, der recht wenig fassbar ist und über den man auch in der Schule sehr wenig lernt, weil es gerade so ein Auflösen der Strukturen ist und für einen Geschichtsunterricht jetzt schwer zu fassen. Früher war es so, dass ich mir gedacht habe, das 19. Jahrhundert interessiert mich nicht wahnsinnig. Mittlerweile bin ich ein großer Fan des 19. Jahrhunderts, weil ich mittlerweile halt auch weiß, dass wahnsinnig viel, das wir heute als gegeben hinnehmen oder von dem wir ausgehen, dass es schon ewig existiert hat, kommt in Wirklichkeit aus dem 19. Jahrhundert oder aus dem 18. Also hier diese Entwicklungen, die sind um die Geburt der modernen Welt, in der wir jetzt leben. Ansonsten rein epochenmäßig, es ist sicher so diese, also spätes Mittelalter, frühe Neuzeit in Europa ist wahnsinnig kompliziert, ist wahnsinnig komplex, was die Machtverhältnisse angeht, auch mit den vielen Fürstentum und Königen, Kaiser und solche Dinge. Sowas verwirrt mich. da brauche ich wahnsinnig lange, um mich einzulesen und Dinge zu verstehen. Und deswegen halte ich mich dort eher fern von diesen Themen. Und das ist tatsächlich auch was, das der Daniel öfter macht. Also der kann deswegen, der ist da, glaube ich, ein bisschen verbissener. Bei mir ist so, ich werde so schnell abgelenkt.
Der Daniel hat auch gesagt, das fand ich sehr, sehr transparent oder offen, dass ihr auch natürlich einen sehr eurozentristischen Blick auf alles habt und dass euch natürlich Blicke Richtung Asien, Afrika, allein schon auch wegen der Literatur, ja, die vielleicht nicht so vorhanden ist, der Sprachbarriere schwerer fallen. Das fand ich eigentlich sehr spannend. Darüber hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht nachgedacht.
Na, ich meine, gibt mehrere Gründe, warum das so ist. Also einerseits natürlich die Literatur, weil wir eben darauf angewiesen sind, dass jemand was drüber geschrieben hat in einer Sprache, die wir verstehen. Und ich bin nicht wahnsinnig polyglott. Also ich spreche Deutsch und Englisch und ein bisschen Französisch, ein bisschen Spanisch, aber das war es dann auch schon. Ein bisschen Japanisch noch, aber nicht in dem Ausmaß, dass ich tatsächlich akademische Literatur drüber lesen und verstehen könnte. Das heißt, es muss zumindest was geschrieben worden sein, das in eine dieser Sprachen übersetzt worden ist. Und ansonsten, ja, es ist auch, wie soll ich sagen, unser Bezug ist natürlich immer sehr europäisch geprägt, weil wir haben in Europa, in Zentraleuropa oder Westeuropa haben wir studiert. Wir sind hier sozialisiert worden und es ist schon auch bis zu einem gewissen Grad so, dass natürlich unser Publikum sich schon in erster Linie für die Gegend interessiert, in der sie sind, und das ist dann eben Deutschland, Österreich oder Schweiz. Ich versuche aber schon auch ein bisschen über den Tellerrand zu blicken und auch in vor allem Afrika, also das ist ein Kontinent, wo wir wahnsinnig wenig im Vergleich gemacht haben bisher, und versuche dort schon auch Geschichten zu finden, die sich gut erzählen lassen und wo wir eben all diese Mittel zur Verfügung haben. Aber es ist schwieriger. Mhm. Mhm. Und auch zu einem gewissen Grad, glaube ich, manchmal ist es auch nicht unsere Rolle, ja, mhm, also hier Geschichten zu erzählen, weil das ist oft so ein bisschen auch ein schmaler Grad. Wir wollen nicht irgendwie in so einen Exotismus verfallen und so sagen, wir erzählen jetzt hier so diese Geschichte aus Afrika und das ist das fremde Land, mhm, und all solche Dinge, was für uns fremd wirkt, aber für jemanden, der dort aufgewachsen ist und der die Geschichte kennt, ist es nicht fremd, sondern es ist einfach deren Geschichte. Ja. Und da ist dann immer die Frage, sollen wir uns das aneignen oder nicht? Und ich spreche jetzt nicht einmal von sowas wie Cultural Appropriation oder so, weil das in dem Kontext im Akademischen keinen Sinn ergibt. Aber einfach, wenn wir hier entertainen mit einer Geschichte, dann möchte ich nicht, dass der Eindruck vermittelt wird, wir eben dieser Exotismus-Eindruck, weil das ist eine Sache des 19. Jahrhunderts, und das 19. Jahrhundert hat viel Gutes hervorgebracht, aber das gehört nicht unbedingt dazu.
Allerdings, ja.
Also 19. bis 18. für mich.
Jetzt haben wir das Thema uns genauer angesehen und du hast schon ein bisschen einen Einblick gegeben, wie dann so eine Woche aussieht. Vielleicht sollte man nochmal dazu sagen, dass ihr euch auch immer abwechselt. Also der eine erzählt und der andere, also in jeder, also Woche auf Woche anders. Aber wie lang dauert denn dann, also wenn du jetzt liest, diese Tage, zwei, drei Tage die Woche, beschreibst du da schon nebenbei oder liest du fertig, machst dir Notizen und dann, oder überhaupt, wie ist das so? Das hat sich ja, glaube ich, wie ich eben auch erfahren habe, ein bisschen verändert, wie viele euch wirklich schriftlich notiert?
Also mein Workflow ist mittlerweile ziemlich durchgetaktet, eben weil wir das in einer gewissen Zeit machen müssen. Bei mir ist es so, ich suche mal ungefähr Samstag, Sonntag die Literatur, schicke sie auf meinen E-Reader, den ich jetzt auch mit habe, weil ich muss natürlich jetzt in der U-Bahn und Straßenbahn lesen, ja, damit ich es hinkriege bis Donnerstag, wenn ich es zusammenschreiben muss. Aber ich schicke mir das in meinen E-Reader und kann dort dann Sachen markieren und annotaten, und das wird dann automatisch zurücksynchronisiert zu meinem Computer, wo es in Zotero, dieser Software, wo man Zitationen und PDFs sammeln kann, automatisch angezeigt wird. Und wenn ich das gelesen habe und die Sachen, die wichtig sind, angestrichen habe, setze ich mich am Donnerstag hin und kann diese Notizen durchgehen, die dann direkt schon an meinem Computer sind, und kann die Sachen zusammenschreiben. Deswegen verwenden wir heutzutage oder ich in erster Linie Literatur, die auch digital zur Verfügung steht, weil es einfach viel einfacher ist, das dann auch zu verarbeiten oder damit zu arbeiten. Weil wenn ich ein physisches Buch so lese, dann müsste man tatsächlich immer so handschriftliche Notizen machen, und da habe ich nicht die Zeit.
Und die Aufnahme, die ist dann vermutlich im Verhältnis ein Klacks, oder?
Ja, ist das Kürzeste. Also das ist eine Stunde, ungefähr Stunde 15, und wird dann runtergeschnitten auf ungefähr Stunde 50, 55 Minuten.
Lust auf eine kurze Pause? Wie wäre es denn mit einem kleinen Rätsel? In unserem digitalen Rätselbereich warten täglich 4 neue Herausforderungen auf euch. Quadruppel und Wortklaberei für die Sprachspieler, Arukone und Sudoku für die logischen Denker. Probiert es aus in der Presse-App und auf diepresse.com. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Podcast-Folge.
Ich habe ein kleines Spiel für dich. Ich habe ChatGPT gefragt, was man dich fragen soll. Und lauter fade Fragen gekriegt, wo ich dann geschrieben habe, gib mir was Komplexeres, ja. Und dann kam klar, hier eine komplexe, aber charmant unberechenbare Frage für Richard Hemmer.
Ah, das ist dein Prompt? Charmant unberechenbar?
Nein. Mein Prompt war, hast du noch eine schrägere Frage für mich? Also, und ich habe jetzt zwei, weil es fragt einen dann immer, soll es eher provokant, tiefsinnig oder witzig sein? Also, ich habe zwei, ich finde, beide hätte ich nie gestellt, sage ich dazu.
Okay, aber das ist jetzt so ein klassisches, manche Leute sagen, journalistisches Manöver, dass du es nicht wirklich sagst, sondern ChatGPT.
Ach so, nein, das, also in dem Fall, ich bin ehrlich, ich wäre gar nicht auf das gekommen, du wirst es gleich verstehen. Aha. Und du kannst ja aussuchen, welche du beantwortest.
Okay.
Die erste ist, wenn du in einer historischen Epoche als Haustier wiedergeboren werden müsstest, da fängt schon mal an, dass ich Haustiere wirklich nicht mag. Ja. Also deswegen, allein
du
deswegen.
Du auch kein Tier sein, wenn ehrlich bin.
Welches also würdest du wählen? Welches würdest du wählen? Also welches Tier wärst du und warum? Das ist die eine Frage, die mich zum Beispiel überhaupt nicht interessiert. Das ist mir relativ egal.
Gut, aber
egal.
Es ist nicht wahnsinnig schwer, weil dann wäre ich wahrscheinlich gerne ein Schoßhündchen von irgendeiner Prinzessin oder so, weil dann müsste ich nichts machen, außer essen und rumliegen, was ich grundsätzlich sehr gern mache. Also, what's not to like?
Und die zweite Frage ist, ob es eine historische Figur gibt, der du gerne vergeben würdest und wenn ja, warum?
Nein, it's not my place. Irgendjemandem zu geben, vor allem Geschichte ist viel zu komplex, als dass man hier von Vergebung spricht. Also, Also ich wäre ja höchstwahrscheinlich nicht das Opfer dieser Person gewesen. Also warum soll die dieser Person für irgendwas vergeben?
Ja, also du siehst, ich wirklich auf beide Fragen wäre ich wirklich nicht gekommen.
Ich glaube, du bist noch immer eine bessere Journalistin als ChatGPT. Also dein Job ist sicher.
Eine andere Frage, die ich auch gehört habe in eurem Antwort, in eurem Feedback-Podcast, die mich wirklich fasziniert, ist, dass ihr in den 10 Jahren auf die Frage, ob ihr schon mathematisch in die Quere gekommen seid, dass das nicht passiert ist oder fast nicht. Da habe ich mir schon gedacht, das ist erstaunlich, dass man, also weil ihr bereitet das ja vor und der andere weiß ja nicht, welches Thema das ist. Und dass man da nicht öfter am gleichen sitzt. Allein schon, weil ich bin so jemand, vielleicht liegt es auch am Journalismus. Ich orientiere mich schon sehr stark auch an den Dingen, die passieren oder die, weiß nicht, Jahrestage haben oder so. Würde ich wahrscheinlich sehr oft in diese Verlockung geraten, das dann zu machen. Und das finde ich interessant, dass ihr da überhaupt nicht so seid. Und wodurch lässt sich das erklären?
Naja, der große Unterschied zwischen uns und deiner Arbeit ist, dass wir nie tagesaktuell arbeiten. Also wir springen nicht auf irgendwelche Dinge, die gerade passieren, weil einerseits wir möchten, dass unser Backkatalog relativ frei anhörbar ist, unabhängig davon, was jetzt gerade passiert ist, ohne dass die Leute irgendwie einen Kontext haben müssen, warum wir jetzt gerade diese Folge erzählen. Und deswegen ist unwahrscheinlich, dass wir uns da in die Quere kommen, weil wir uns nicht an dem orientieren, was gerade passiert. Und andererseits ist es natürlich auch so, Geschichte ist ein weites Feld.
Stimmt.
Und vor allem, wenn man über alle Epochen geht und halt auch versucht, die ganze Welt irgendwie einzufangen damit, beziehungsweise sich überall irgendwie zu bedienen aus der ganzen Welt. Und da ist es ein bisschen wie im Lotto gewinnen, glaube ich, wenn wir tatsächlich genau dieselbe Geschichte vorbereitet hätten.
Ihr habt viele Fans und fleißige, treue Hörerinnen und Hörer. Wie oft passiert es euch, dass euch Fans schreiben, dass ihr einen Fehler gemacht habt?
Oft. Wir machen oft Fehler, weil, also wie ich es ja auch gerade erklärt habe, viele Dinge, von denen wir, also die wir erzählen im Podcast, und ich glaube, das ist halt auch unsere Fähigkeit, dass wir so tun können, als wären wir Experten für dieses Thema, weil wir uns entsprechend eingelesen haben. Aber wir sind halt nie Experten für das Thema. Also, was ich vorher erwähnt habe, Bruderzwist bei den Merowingern ist wahrscheinlich das, wo ich mich noch am ehesten als Experte bezeichnen würde, aber auch weit weg von jemandem, der 20 Jahre seines Lebens damit verbracht hat,
da zu forschen und
das frühe Mittelalter oder Spätantike zu studieren und zu lehren. Und deswegen machen wir auch Fehler. Und manche Fehler sind gröber, manche sind Aussprachefehler oder irgendwie falsche Hauptstädte, wie es jetzt gerade vor kurzem vorkommen ist. Aber ja, wir machen Fehler und es ist eben auch Teil unseres Konzepts, dass wir das auch zugeben und sagen, wir haben da und da einen Fehler gemacht. Weil einerseits wollen wir natürlich auch nicht, dass falsche Informationen, die wir von uns geben, dass die so unbeanstandet dann im Internet bleiben. Und andererseits sehen wir diesen Podcast auch so ein bisschen als ein lebendes Objekt, das nicht nur von uns lebt, sondern auch vom Feedback, das wir von der Community kriegen.
Habt ihr eigentlich, bevor ihr begonnen habt, gewusst, dass ihr gute Geschichtenerzähler seid?
Nein.
Aber einfach Vertrauen gehabt, dass ihr das schon können werdet, oder wie?
Ja, also wie gesagt, dieser Anfang 2015, da sind wir mit weniger Erwartung reingegangen und wir haben halt gedacht, schauen wir, ob es funktioniert. Und ich meine, wenn man sich die ersten 10, 20, 30, 40 Folgen anhört, dann merkt man schon, dass wir anfangs nicht wirklich gewusst haben, was wir tun. Und dass viel Gestammel war und die, wie soll ich sagen, die narrativen Bögen der Geschichten, die waren zweifelhaft. Da hat sich einiges getan, aber viel von dem ist dann einfach Learning by Doing gewesen. Also irgendwie auch bemerkt, wie es für mich interessant ist, diese Geschichte zu erzählen, auch bemerkt, was gut ankommt bei Leuten und einfach über die Jahre dann angepasst. Und ich glaube, mittlerweile sind wir jetzt, was unsere narrativen Fähigkeiten angeht, quasi am Peak angekommen und den versuchen wir halt zu halten.
Jetzt bin ich urweit weg vom Sommer gekommen, also von der Frage des Sommers, über diese, wie man eine Folge aufbaut. Also zurück nochmal zum Sommer. Was ist denn dein liebstes Sommergeräusch, Richard?
Ich habe es mitgebracht. Du spielst schnell ab,
ja,
okay?
Gerne.
Ich habe es nämlich noch aufgenommen. Es ist nämlich von mir zu Hause. Du musst mal sagen, ob du erkennst, was es ist.
Ich glaube, ich weiß es. Entweder ein benzinbetriebener Rasenmäher. Oder ein anderes benzinbetriebenes Gartengerät.
Es ist ein Eiswürfelspender.
Ein Eiswürfelspender, gut, das hätte ich nicht. Also ich fahre ganz woanders. Ich dachte, das ist dieses Ziehen von einem dieselbetriebenen.
Es ist ein relativ lauter Eiswürfelspender. Aber meine Frau und ich, wir haben uns vor 3 Jahren, glaube ich, haben wir uns als Weihnachtsgeschenk gegönnt. Einen riesigen Kühlschrank mit Eiswürfelspender, weil ich mache gern Cocktails und ich bin grundsätzlich jemand, der am liebsten kalte Getränke zu sich nimmt. Und für mich war das so, die eine Sache, die mir fehlt im Leben, ist Eiswürfel, die automatisch produziert werden und ich so viel davon wie möglich oder so viele will konsumieren kann. Und im Sommer mache ich das halt mehr. Und ja.
Da erübrigt sich quasi schon meine nächste Frage, was Sommer für dich bedeutet. Ich habe das war sozusagen sehr frei gemeint, aber das wäre auch eine gute Antwort dafür. Eiskalte Getränke.
Eiskalte Getränke, ja. Und ich bin, wie soll ich sagen, habe ich nicht on air gesagt, aber habe ich da vorhin gesagt, ich mag Hitze nicht wahnsinnig gern. Das heißt, ich muss auch im Sommer immer schauen, dass es kühl ist und dass ich, ja, das heißt, ich fahre im Sommer nicht irgendwie nach so ans Meer und brate in der Sonne.
Sondern, wo fährst du denn hin?
Dieses Jahr nirgendwo, weil wir gerade umgezogen sind. Und das hat unsere Zeit und unser Budget so in Beschlag genommen, dass wir dieses Jahr keinen richtigen Urlaub machen werden, sondern einfach genießen, dass wir jetzt eine neue Wohnung haben, auch mit einer Terrasse. Und das heißt, es wird Balkonien werden, nur halt auf einer Terrasse.
Und wenn du so erzählst, wie so dein Lesealltag ist und so weiter, frage ich mich ja, hast du auch noch Zeit für Bücher, die du nur fürs Vergnügen liest, nicht für eine weitere Folge von GAG?
Nicht so viel Zeit, wie ich gern hätte. Also ich habe mir tatsächlich für dieses Jahr vorgenommen, dass ich mehr Belletristik lese und es hat nicht funktioniert. Also ich habe nicht mehr gelesen, aber ich habe immer so diese Vorstellung und dann, mir rinnt die Zeit immer ein bisschen davon, weil ich oft davon ausgehe, dass sie weniger Zeit für Sachen braucht, die ihr dann tatsächlich eben schon braucht dafür. Und dann komme ich einfach nicht dazu. Und das Ding ist halt, ich schaue auch gern Filme und ich spiele auch gern Computerspiele. Das heißt, ich muss mir das alles dann aufteilen. Und meistens ist es eben so, dass meine Relax-Zeit und Entertainment-Zeit, die beginnt irgendwann so ab 10 oder 11 in der Nacht. Und abhängig davon, wie müde ich bin, sind es dann halt 2 oder 3 Stunden, die mir zur Verfügung stehen. Und da komme ich dann nicht wahnsinnig viel zum Belletristik lesen. Aber ich würde gern mehr, ja.
Und hörst du andere Podcasts eigentlich?
Sehr wenig, tatsächlich. Daniel ist der große Podcast-Hörer von uns. Der hört, glaube ich, Tag und Nacht, schaut auch keine Filme und schaut keine Serien und liest nicht andere Bücher, sondern der hört in erster Linie Podcasts. Also er ist wirklich so der Podcast-Experte von uns beiden, was die Szene und so weiter angeht. Bei mir, ja, weniger.
Nach dem Sommer, du hast das schon ein paar Mal erwähnt, ich möchte es auch noch einmal erwähnen, geht es ja auf Tour eben, weil ihr im Oktober vor 10 Jahren gestartet habt, macht ihr zum 10. Geburtstag eine Tour, die in Wien beginnt. Die beiden Shows, kann ich gleich hier sagen, sind schon ausverkauft.
Ja.
Es ist überhaupt schon fast jede Show ausverkauft. Ich glaube, außer
noch,
Hannover und...
Ich habe heute die letzten Zahlen gekriegt. Wir haben noch 6 Plätze in Hannover und 6 Plätze in München.
Ist es realistisch, dass ihr das wegen des Erfolgs fortsetzt dann danach?
Ja, also es ist ja tatsächlich die zweite Tour, die wir machen.
Ja,
wir waren ja 2023 schon und das hat auch super funktioniert. 2024 wollten wir uns dann ein bisschen so Ruhe gönnen Und ja, es ist ja wahrscheinlich, dass wir es weitermachen. Mhm. Vielleicht nicht wieder im selben oder im Jahr drauf, aber ja, ich glaube, wir können uns besser, als wir gedacht haben, dass wir es können, mhm, weil wir eben beide nicht so richtige Rampensäue sind. Aber ich glaube, dann, wenn wir auf der Bühne stehen, also davor denken wir uns immer so, warum tun wir uns das an? Also hier auf der Bühne gehen, wir könnten einfach daheim im Kämmerlein sitzen und aufnehmen und das war's. Aber tatsächlich ist es dann, wenn man auf der Bühne steht und wenn man alle Leute, also diese Leute trifft, die kommen, um einen zu sehen und nicht nur zu hören und mit denen spricht, dann ist es schon sehr rewarding. Ja, mhm. Also das ist so für mich das Ding bei diesen Auftritten, einfach Gesichter zu sehen zu den Leuten. Weil, muss ich auch dazu sagen, weil du hast diese massiven Zahlen angesprochen von 2,5 bis 3 Millionen Downloads im Monat und wir haben niemanden vor Augen, der das ist. Ja? Also die Leute, die hören uns zu, aber wir wissen nicht, was es für Leute sind. Und bei der Tour, da haben wir halt dann so einen kleinen Ausschnitt jener, mhm, Leute, die uns eben gern hören und die dann auch zusätzliches Geld zahlen dafür, um uns live zu, mhm, sehen. Und das ist auf jeden Fall was ich denke, dass wir das, solange unser Podcast läuft, auch gern machen.
Aber das Interessante ist, das wollte ich vorher schon sagen, und es fällt mir gerade wieder ein, also ist mir auch runtergefallen, weil du sagst, wir haben die nicht vor Augen. Die, mhm, haben euch ja auch nicht wirklich vor Augen. Mhm. Ihr habt ein gezeichnetes Logo mit zwei gezeichneten Köpfen, die man zur Hälfte nur sieht. Ja. Und ich habe auch im Zuge der Recherche ein bisschen geschaut, ihr seid nicht wahnsinnig Social Media präsent. Mhm. Und man, also ich würde annehmen, dass viele einfach gar nicht genau wissen, wie ihr aussieht. Ja. Und trotzdem, noch einmal, ich muss es sagen und auch neidlos anerkennen, so einen Erfolg und seid so, habt so eine große Reichweite bekommen. Das heißt, ihr seid die Antithese zum Influencer, kann man sagen, oder?
Ja, ich meine, ich denke, das ist die Eigenart des Podcasts und was den Podcast auch ausmacht und weshalb ihr auch glaubt, dass es nicht nötig ist, Podcasts mit Bild zu versehen. Weil einerseits, also zum einen ist es so, wenn du jemanden, und ich meine, du sprichst jetzt mit mir und ich spreche hier in dieses Mikrofon, aber du hast mich direkt an deinem Ohr, ja, ich kann ganz leise reden und du hörst mich trotzdem noch sehr, mhm, gut. Und das ist das, was die Magie des Podcasts ausmacht. Auch im Vergleich zu so Dingen wie Radio, weil Radio ist natürlich auch, hört man, aber die Beziehung, die Leute aufbauen, ist einfach eine ganz andere. Also natürlich gibt es so Koryphäen im Radio, die Sachen seit 10, 15, 20 Jahren machen, aber grundsätzlich ist es eher so, dass du unterschiedlichste Leute hörst und bei uns ist es einfach so, dass Leute uns seit 10 Jahren hören und sie haben uns so nah am Ohr und da baut man ein Verhältnis auf zu den Menschen und das ist das, was auch die Beziehung unseres Publikums zu uns ausmacht und ich glaube, das ist auch zum großen Teil der Grund, weshalb solche Podcasts so erfolgreich sein können. Mhm. Also einfach, und natürlich, weil ich gesagt habe, es ist nicht nötig, Bild dazu zu haben. Der Podcast, dadurch, dass es nur Sound ist, ermöglicht es natürlich, dass du es überall hören kannst. Und die Leute hören uns überall. Also die hören uns beim Autofahren, beim Putzen, beim Kochen, beim Einschlafen. Und wenn du mit jemandem jeden Abend einschläfst, dann baust du Beziehung auf zu dem und dann möchtest du diesen Podcast einfach so oft wie möglich hören. Und ich glaube, das ist bei uns recht oft der Fall.
Lieber Richard, schön, dass du da warst und uns das alles ein bisschen erzählt hast.
Danke für die Einladung.
Ich wünsche für weitere mindestens 10 Jahre viel Erfolg für die Shows und für alles, was sonst noch kommt. Und danke sehr für den Besuch.
Danke dir und auch viel Erfolg eurem Podcast.
Danke.